NDR Info. Das Forum.
Auf der Stiftungsmedaille der Universität Göttingen prangt das Motto In publica commoda, zum Wohle aller. Aber was bedeutet das für Wissenschaftler heute? Tragen sie Verantwortung dafür, dass und wie ihre Erkenntnisse die Gesellschaft beeinflussen und formen? Müssen sie als Wissenschaftler mit der Gesellschaft kommunizieren? Und wie? Und wie weit geht die Freiheit der Forschung, die ihnen das Grundgesetz garantiert? Darüber diskutierten im Rahmen der Göttinger Konferenz Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit die Präsidentin der Universität Göttingen, Professor Dr. Ulrike Beisiegel und Professor Dr. Hans-Jörg Reinberger, der ehemalige Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Die Moderation hatte NDR-Inforedakteurin Ulrike Bosse.
In publica commoda, zum Wohle aller. Die Überschrift über der diesjährigen Nachhaltigkeitskonferenz entspricht dem Selbstbild der Wissenschaft und es ist der Anspruch einer Gesellschaft, die Wissenschaft und Forschung aus Steuergeldern finanziert. In einer Zeit, in der Eliten zunehmend mit Misstrauen begegnet wird, in der gegen Fakten, sogenannte alternative Fakten, ins Feld geführt werden und in der Erkenntnisse als Fake News diskreditiert werden, wenn sie nicht ins eigene Weltbild passen, muss auch die Wissenschaft erklären, inwieweit sie tatsächlich zum Wohle aller arbeitet. Laut Wissenschaftsbarometer 2017, das ist eine repräsentative Umfrage, die von Wissenschaft im Dialog durchgeführt wurde, also laut diesem Wissenschaftsbarometer 2017, vertrauen zwar über 70% der Deutschen der fachlichen Expertise von Wissenschaftlern, aber weniger als die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass Wissenschaftler zum Wohle der Gesellschaft arbeiten. Auf dieser Konferenz wurde aber genau dieser Anspruch zum Wohle aller formuliert und ich zitiere nun aus dem Ankündigungstext: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tragen nicht nur Verantwortung für die von ihnen gewonnenen Erkenntnisse, sie tragen auch Verantwortung dafür, dass und wie diese Erkenntnisse die Gesellschaft beeinflussen und formen. Herr Reinberger, Verantwortung tragen für die Folgen der eigenen Erkenntnisse. Sehen das eigentlich alle Wissenschaftler als ihre Aufgabe an?
Also ich denke, das Erste, was sich für einen Wissenschaftler gehört, ist, dass er für das Wissen, das er produziert, gerade steht. Und das muss er zum einen gegenüber dem Fachpublikum tun können, in dem er verankert ist. Dazu gibt es ja auch die entsprechenden Institutionen, Peer Review, offene Diskussion und alles, was eben dazugehört. Zum Zweiten aber, denke ich, ist ein Wissenschaftler auch gefordert und aufgefordert, seine Erkenntnisse in einer breiteren Form auch, wenn nötig, zu verteidigen oder so darzustellen, dass man es verstehen kann, was er da macht. Ich meine, heute sind ja in vielen Bereichen ist die Wissenschaft so unglaublich spezialisiert worden, dass man da möglicherweise über Jahre oder über Jahrzehnte weg an irgendwelchen klitzekleinen Dingen arbeitet, die wirklich niemanden interessieren. Also man muss die Dinge natürlich auch nicht übertreiben. Aber ich denke schon, dass dieser doppelte Anspruch eben da ist. Einerseits die Verantwortlichkeit gegenüber dem sozusagen der eigenen Fachklientel und andererseits eben auch der, ja, nennen wir es jetzt eben einfach mal ganz generell der Gesellschaft, die ja in unseren heutigen Gesellschaften, zumindest früher war das nicht so, die Wissenschaft ja auch durch ihre Steuergelder am Laufen halten.
Im Untertitel zu dieser Konferenz heißt es programmatisch Verantwortung des Wissenschaftlers zur Aufklärung der Gesellschaft. Frau Beisiegel, dieser Anspruch der Aufklärung der Gesellschaft durch die Wissenschaft, wissen Wissenschaftler besser als der Rest der Gesellschaft, was zu tun ist, wohin wir uns entwickeln müssen?
Nein, ich glaube, das Wort Aufklärung kann man ja einmal so verstehen, dass man jemanden aufklärt. Das hat viele, viele Bedeutungen in der Gesellschaft. Man kann es aber, und so tun wir das sicher auch, im Sinne des Zeitalters der Aufklärung nehmen. ein Zeitalter, in dem ja die Universität Göttingen gegründet worden ist, das 18. Jahrhundert. Und dort stand Aufklärung dafür, dass man begonnen hat, also die Vernunft, das rationale Denken in den Vordergrund zu stellen und auch die Mündigkeit des Bürgers zu erzeugen, dadurch, dass man also das Wissen in die Gesellschaft getragen hat. Und diese Form der Aufklärung ist gemeint, wenn wir hier von der Aufklärung sprechen. Da ging es ja auch um Bürgerrechte, Menschenrechte. Also da könnte man jetzt viel drüber sagen, über das Zeitalter der Aufklärung. Aber ich glaube, entscheidend ist, dass wir als Wissenschaftler die Verantwortung haben, unser Wissen in die Gesellschaft zu tragen, damit die Bürger mündig sind und politische Entscheidungen auch mittragen können. Und das ist sicher eine Herausforderung.
Da Sie sich in diesem Punkt schon mal absolut einig sind, die Zeit des Elfenbeinturms scheint wirklich vorbei zu sein. Lassen Sie uns drauf gucken, wie diese Verantwortung wahrgenommen wird. Und da könnte ich mir vorstellen, gehen die Meinungen dann vielleicht doch etwas weiter auseinander. Fangen wir an mit der Freiheit der Forschung. Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 garantiert die Freiheit der Forschung. Und gleichwohl fordert etwa die Max-Planck-Gesellschaft von ihren Forschern eine Risikoanalyse und Folgenabschätzung geplanter Forschungsprojekte. Und das heißt für mich als Laien im Zweifel, ist es vielleicht auch eine Aufforderung zur Selbstbeschränkung. Und um nicht zu sehr im Abstrakten zu bleiben, Sie kommen beide von der Biologie her und deshalb würde ich gerne einen Blick werfen auf Freiheit und Verantwortung in einem Bereich, der zurzeit als große Zukunftswissenschaft bezeichnet wird, der synthetischen Biologie. Außerhalb der Wissenschaft werden dafür Begriffe wie künstliches Leben oder Lebensbastler verwendet. Die Max-Planck-Gesellschaft spricht von Bioingenieuren, also Biologen, Physiker, Chemiker, Materialforscher, Computerwissenschaftler, in der Tat auch Ingenieure, arbeiten auf diesem Forschungsfeld zusammen und sie wollen, und jetzt zitiere ich noch einmal die Max-Planck-Gesellschaft, sie wollen die Vorgänge in Lebewesen nicht mehr nur beobachten und beschreiben, sondern auch gestalten oder in synthetischen Systemen nachahmen. Das klingt für Laien in der Tat, als wollten Wissenschaftler testen, ob sie die Natur oder die Evolution oder den lieben Gott übertrumpfen oder außer Kraft setzen können. Und da fragt man sich als Laie in der Tat, geht die Freiheit der Wissenschaft so weit, dürfen Wissenschaftler das? Herr Reinberger.
Schwierige Frage. Ich denke, man kann sie auch nur historisch beantworten. Ich denke, wenn Sie die gleiche Frage am Anfang des 20. Jahrhunderts gestellt hätten, dann hätte man darüber ganz anders diskutiert, als man heute diskutiert. Weil einfach die Dimensionen, in die wir heute eben im Verständnis des Lebens vorgestoßen sind, in dieser Form überhaupt nicht gegeben waren. Obwohl auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts über künstliches Leben diskutiert und debattiert wurde. Also diese Frage synthetische Biologie und letztlich dann Leben herstellen, hat die Biologie ja eigentlich über das ganze 20. Jahrhundert hinweg begleitet in ganz unterschiedlichen Etappen und unterschiedlichen Formen. Synthetische Biologie, wenn Sie mich fragen, ich bin immer so ein bisschen skeptisch gegenüber diesem Begriff, weil ich ihn eher etwas verniedlichend finde gegenüber dem klassischen, irgendwie 30 Jahre lang uns begleitet hat, der Genetic Engineering auf Englisch hieß, der das, glaube ich, besser zum Ausdruck bringt, was da läuft. Wissenschaftler haben immer schon an der Grenze vom Wissen zum Nichtwissen sich bewegt und gearbeitet. Wenn das nicht mehr möglich wäre und wenn das nicht mehr gegeben wäre, dann müsste man letztlich die Forschung einstellen. Insofern bewegen sich Forscher immer auf dieser Grenze und sie müssen sich im Grunde genommen jeden Tag fragen, mache ich jetzt einen Schritt, der im Grunde genommen über das hinausgeht oder potenziell über das hinausgeht, was vielleicht noch als akzeptierbar angesehen wird, oder tue ich das nicht mehr? Das ist also eine Daueraufgabe und es lässt sich, glaube ich, auch nicht an einzelnen Erkenntnissen abschätzen. Sehr wohl haben wir aber doch, wenn wir jetzt auf die letzten 30 Jahre blicken und die Debatten, die seit der Mitte der 1970er Jahre über Genetic Engineering geführt worden sind, es erlebt, dass das eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gleichzeitig war, die auch zu gesetzlichen Regulierungen geführt hat. Und an diese gesetzlichen Regulierungen, sofern sie einmal da sind, hat sich jeder Wissenschaftler bitte schön zu halten. Wie jeder normale andere Bürger auch, was Gesetz ist, muss beachtet werden. Aber Gesetze sind natürlich nicht in Stein gemeißelt, sondern die können eben einen Zustand auch als historisch überlebt wieder erscheinen lassen.
Bevor wir vielleicht nochmal auf diese möglichen gesetzlichen Einschränkungen zu sprechen kommen, würde ich gerne nochmal die Frage an die Wissenschaftsmanagerin hier an der Uni stellen. Gibt es bei Ihnen eine Diskussion darüber, ob es ethische Grenzen gibt für das, was man forschen darf oder soll?
Ja, natürlich gibt es diese Diskussion und es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wie wir alle wissen. Ich glaube, auf der einen Seite ist es ja so, dass Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung entstehen, die dann an diese Grenze kommen, die Herr Reinberger gerade beschrieben hat. Und es ist die Frage, sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch für die Anwendung ihrer Erkenntnisse zuständig? Das ist ja die Kernfrage, wenn man an diese Grenzen rangeht, weil die Erkenntnis selbst, die kann man ja nicht zurücknehmen, wenn man mit Grundlagenwissenschaften, zum Beispiel gerade im Bereich der Gentechnik, wenn man Grundlagen gefunden hat. Ich glaube, die Frage an den Wissenschaftsmanager ist natürlich an sich eine richtige Frage. Wir haben gerade gehört, man kann Gesetze machen. Ich glaube, dass es schwer ist, über Gesetze hinaus als Wissenschaftsmanager wirklich was zu verbieten, weil es gibt die Freiheit der Wissenschaft. Aber mir ist da sehr wichtig, die Verantwortung des Einzelwissenschaftlers, sag ich mal, zu entwickeln oder dafür zu sensibilisieren. Denn gerade bei der synthetischen Biologie, ich habe gerade einen spannenden Vortrag gehört, eine junge Frau, die erzählt hat, dass sie in Hefe vermehrt sich ja sehr, sehr gut, Medikamente entwickeln kann, indem sie einen ganzen Satz, also Genetic Engineering, indem sie also einen ganzen Satz von Genen in die Hefe implantiert und dann kann man wichtige Medikamente machen. Da wird jeder jetzt sagen, ja klar, das ist billig, das ist gut, das geht gut, viel besser als viele andere Sachen oder also ist eine gute Sache. Aber natürlich kann man mit der gleichen Methode, mit dem gleichen Satz auch Dinge tun, die unethisch sind. Und deswegen ist es so schwer, solche Grenztechnologien zu beurteilen. Und ich würde als Einzelwissenschaftlerin extrem vorsichtig sein und als Wissenschaftsmanagerin immer wieder die Diskussion suchen, um die Verantwortung zu hinterfragen und eben die ethischen Grenzen aufzuzeigen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, herauszufinden, wie entsteht Leben, woher kommt Leben, indem man versucht, selber Leben irgendwie in Gang zu kriegen. Leben zu konstruieren, möglicherweise auch Lebensformen zu konstruieren, die es in der Natur überhaupt so nicht gibt. Das ist ein Forschungsziel, jenseits der Frage, was dann rauskommt. Darf man sich solche Ziele überhaupt setzen? Gesetzlich verboten sind Experimente am Menschen, aber wo sind da die Grenzen? Wo würden Sie da Grenzen setzen?
Ja, wo sind die Grenzen der Hundezucht? Gab es ja vor 5000 Jahren auch noch nicht alle diese Dackel, die durch unsere Straßen laufen. Das ist ja alles ein Ergebnis unserer eigenen Züchtungsbemühungen, die heute natürlich mit ganz anderen Mitteln weitergeführt werden. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich bin, obwohl es Philosophen gibt, die eben aus der Ethik kommen und die sagen, es gibt überhaupt keine kategorischen Gründe, mit denen man etwa plausibel machen könnte, dass ein bestimmter Schritt in Richtung auf künstliches Leben verboten werden sollte. Ich denke aber, wenn es eben an den Menschen geht, dass dort gewisse Entwicklungen tabuisiert gehören. Zum Beispiel würde ich das Klonieren von Menschen unter Verbot stellen. Ich würde mich dafür einsetzen, dass das gesetzlich geregelt wird, dass das verboten wird, und zwar weltweit.
Ich sehe aber auch die Gefahr bei Lebewesen per se, also jetzt nicht nur bei Menschen. Denn wenn man überlegt, man erzeugt neue, andere Lebewesen, klar, wir haben das durch Züchtung auch gemacht, aber das Problem ist doch, dass man nicht absieht, wie die sich entwickeln und wie sie in das gesamte Ökosystem eingreifen. Und ich glaube, hier ist eine ganz große Gefahr. Man denkt, man hat ja nur ein kleines Würmchen oder Fliegetier und im Ende weiß man aber nicht, wie sie das ganze Ökosystem verändern, die veränderten Organismen. Und man kann sie nicht wieder einfangen, weil lebende Mechanismen ja keine Mechanismen sind, sondern lebende Organismen werden sich vermehren und werden möglicherweise einen Schaden ansetzen, den wir wirklich nicht übersehen. Und da kommt man ja zu der Frage, dürfen wir Dinge tun oder wollen wir Dinge tun, wo wir die Konsequenzen nicht übersehen? Das ist, glaube ich, auch diese Grenzüberschreitung, ja, dass wir in Dinge...
Aber ich denke, also da gibt es dann noch gewisse Unterschiede. Es gibt ja unglaublich viele Lebensformen. Es gibt eben diese vergleichsweise einfachen Lebensformen wie Bakterien, die ja schon längst, seit 40 Jahren bald, als Fabriken zur Medikamentenproduktion eingesetzt werden. Also das menschliche Insulin ist ja schon in den frühen 1980er Jahren auf diese Weise hergestellt worden. Und bisher hat sich auch gezeigt, dass eben die in diese Richtung voranschreitende Molekularbiologie zumindest in der Lage gewesen ist, diese Gefahr einigermaßen im Griff zu behalten und veränderte Keime eben nicht in die Umwelt entfliehen zu lassen.
Das jetzt nicht?
Das sieht bei Pflanzen zum Beispiel ganz anders aus und bei höheren Tieren sieht das nochmal ganz anders aus.
Aber zum Beispiel, ich glaube, niederländische und japanische Forscher haben den H5N1-Virus, also diesen gefährlichen Vogelgrippevirus, so verändert, dass er über die Luft übertragbar ist. Sowas lässt sich ja, sei es bewusst als Biowaffen, missbrauchen oder womöglich gar von Terroristen.
In der Tat, das ist eben die Gefahr. Und ich würde sagen, wenn man sie in gewisser Weise absieht, sollte man es nicht tun. Und diese Verantwortung oder dieses, als ich jünger war, hieß das Technikfolgeabschätzung. Das ist ein Wort, was man heute kaum mehr sieht, hört, meine ich. Und ich glaube, dass man da wirklich rangehen muss und sagen, wenn ich es gar nicht abschätzen kann oder wenn ich sogar die Gefahr sehe, werde ich sie nicht mehr bannen.
Wie planbar ist eigentlich Forschung, Herr Reinberger?
Also im Kern ist Forschung ein Vorgang, der nach unseren normalen Vorstellungen, was Planung bedeutet, nicht geplant werden kann. Und zwar genau aus dem Grunde, den ich schon am Anfang erwähnt habe, dass man sich als Forscher eben auf einem schmalen Grat zwischen Wissen und noch nicht Wissen bewegt und dieses noch nicht Gewusste letztendlich nicht antizipieren kann. Wenn man das antizipieren könnte, dann wäre die ganze Sache sehr einfach. Ist es aber nicht.
Ich denke, an diesem einen Beispiel der synthetischen Biologie ist es ganz deutlich geworden, dass es alles nicht so einfach ist mit der Forschung. Und ich habe jetzt eher den Eindruck, das ist der Appell der Wissenschaft an die Gesellschaft. Wir brauchen euch auch für eine gewisse Regulierung. Sie haben beide gesprochen von der gesetzlich möglichen und vielleicht manchmal auch sinnvollen Einschränkung der Forschungsfreiheit. Damit die Gesellschaft dazu in der Lage ist, muss sie natürlich wissen, was an den Universitäten abläuft. Niedersachsen gehört zu den Bundesländern, die ihre Hochschulen zur Transparenz verpflichten. Die Öffentlichkeit habe ein Recht zu wissen, wer in wessen Auftrag mit welcher Fragestellung forscht. So heißt es in einem Papier des niedersächsischen Wissenschaftsministeriums. Ja, wie weit kann man transparent sein?
Das war ein ganz guter Ansatz, weil die Landesregierung das mit den Landeshochschulen zusammen gemacht hat. Da kam natürlich das Argument, es gibt aber Industrieforschung, die wir nicht einfach offenlegen können. Wenn es ein kleines Unternehmen ist und wir sagen dann, wir forschen über weiß nicht was, dann kann sich der Konkurrent ja denken, was wir machen. Also es gibt eben auch Grenzen, wo man dann einfach sagen kann, wir forschen zu dem Thema mit einem Unternehmen aus der Branche so und so, also eine weite Umschreibung dessen, was gemacht wird. Aber prinzipiell finde ich es völlig in Ordnung auch, dass wir sagen, wir machen die und die Projekte, also unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler machen die und die Projekte zu den und den Themen. Ich finde, das ist eine Transparenz, mit der wir gut leben können und uns auch danach fragen lassen können. Und dann kommt eben der Punkt, dass Mann oder Frau auch mal wirklich sagen kann, ja, das ist ein Projekt und dann in einfachen Worten den Bürgerinnen und Bürgern erklären, was wir da machen, ohne Geheimnisse zu verraten, denn das wollen die auch gar nicht.
Auslöser der jüngsten Debatten über die Glaubwürdigkeit von Wissenschaft war die Leugnung des menschengemachten Klimawandels durch US-Präsident Trump. Hunderttausende Forscher sind im Mai auf die Straße gegangen beim March for Science, um gegen die Diskreditierung ihrer Arbeit zu protestieren. Und da hieß es dann auf Demonstrationsplakaten, zu Fakten gibt es keine Alternativen. Andererseits bekommt die Öffentlichkeit, die Wissenschaftler bei aktuellen Fragen um Rat fragt, dann ganz oft die Antwort, naja, also so ganz eindeutig lässt sich das jetzt auch nicht sagen. Herr Reinberger, gibt es also zu den Fakten doch auch alternative Fakten?
Also jetzt müssen wir uns mal grundsätzlich irgendwie klar werden darüber, was wissenschaftliches Wissen eigentlich ist. Wissenschaftliches Wissen ist ja im Gegensatz zu offenbartem Wissen, also das nicht angefochten werden kann, grundsätzlich anfechtbar und grundsätzlich überholbar, sodass eigentlich Wissenschaft selber im Grunde genommen nur begriffen werden kann als so ein permanenter Prozess der Selbstkritik, wo auch der existierende Stand des Wissens ständig überschritten wird und hinter sich gelassen wird. Und sie, was als Faktum vielleicht eben zunächst einmal, sagen wir mal, relativ akzeptiert war, kann sich als nicht haltbar erweisen. Daraus lebt die Wissenschaft. Und wenn jetzt aufgrund dieser ideologischen Diskussionen, so wie sie eben heute geführt werden, wieder verstärkt, man eine Rückzugsposition antreten würde und sozusagen wieder zu einem Wissenschaftsbegriff des 19. Jahrhunderts zurückkehren würde, wo man sagen, hier, ich weiß genau, was es ist, dann hielte ich das für die verkehrte Reaktion. Ich glaube, wir müssen offensiv auch vertreten, dass Wissenschaft zwar wissenschaftliches Wissen produziert, aber eben nicht allwissend ist.
Ich glaube, ganz wichtig, Sie haben gerade gesagt, wenn sich ein Fakt als nicht haltbar zeigt. Das Entscheidende der Wissenschaft ist ja A, der Zweifel, dass man die Ergebnisse, vor allen Dingen die Ergebnisse, die man gerne gehabt hätte, also gerade in den Naturwissenschaften, selbst nochmal anzweifelt, reproduziert, also selber reproduziert und dann mit einem zunächst mal Fakt als Ergebnis in den Diskurs mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht und vor allen Dingen die Überprüfbarkeit in anderen Laboren, in anderen Ländern. Das ist, glaube ich, das, was das Wissenschaftssystem prägt und wo wir auch ganz sicher sein müssen, dass das Wissenschaftssystem das fördert und nicht, wie wir es heute manchmal erleben, dass die Zeitschriften, wenn einer etwas bestätigt, eine wissenschaftliche Erkenntnis, dann sagt, nee, das ist ja schon publiziert. Ich glaube, diese Kultur des Zweifels, des Hinterfragen, des Wiederholen, des Reproduzierens, das ist wissenschaftsimmanent und das müssen wir auch klar machen, dass erst dann etwas wissenschaftliches Wissen oder ein Fakt ist, wenn er wirklich reproduziert ist. Was nicht heißt, dass er vielleicht in 5, 6 Jahren durch neue Technologien und neue Erkenntnisse dann doch auch wieder überholt wird. Ich glaube, dieser Prozess des Wissenschaffens ist etwas, was nicht einfach ist zu vermitteln in die Gesellschaft, aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir als wissenschaftsimmanentes Vorgehen klar machen müssen.
Aber als Laie steht man dann vor der Situation, dass es zwei Wissenschaftsschulen gibt und die eine sagt A und die andere sagt B. Ja, woher weiß der Laie jetzt, welchen Fakten, ich benutze das Wort jetzt nochmal, er denn trauen kann?
Ja, da ist der Laie dann eben auch nicht besser dran als der Wissenschaftler. Und gerade beim Klimawandel und beim Klimaproblem ist die Sache natürlich besonders kompliziert, weil das im Grunde genommen ja so etwas wie Zukunftsforschung darstellt. Also wir können ja nicht überprüfen, wie das Klima in 50 Jahren aussehen wird, weil es einfach nicht da ist. Wir haben keine Instrumente, sondern wir können sozusagen versuchen, aufgrund möglichst vieler Parameter so etwas wie Prognosen zu erstellen, die möglichst viele Kontingenzen gewissermaßen mit ins Kalkül nehmen. Aber da ist es noch viel extremer als in anderen Bereichen, dass eben auch innerhalb der Klimawissenschaften Kontroversen geführt werden. Das müssen wir aushalten.
Als Laie wäre man dann schon dankbar, wenn man weiß, das, was sich von vor 50 Jahren bis heute verändert hat, liegt tatsächlich an Grund A, B, C und nicht, wie der andere sagt, an Grund D, E, F.
Aber ich glaube, genau dieses Abwägen zwischen Schulen, wie Sie es eben genannt haben, man braucht, um die Bestätigung der Ergebnisse A oder B, eben Zeit. Und das ist das Wichtigste, dass wir für Wissenschaft, wenn sie wirklich solide sein soll, wenn sie reproduziert werden wird oder wenn Berechnungen, die man in die Zukunft macht, an der Realität gemessen werden müssen, dazu braucht man Zeit. Und ich glaube, wir müssen auch klar machen, dass wenn man in dem Dilemma ist, ist A oder B richtig, auch als jemand als Bürgerin oder Bürger hingeht und sagt, ich verfolge das jetzt einmal, die Diskussion, und sehe, was sich bestätigt. Und das ist eben das Schwierige. Dann kommt die Politik und sagt, jetzt sagt mal, was ist denn? Können wir jetzt da oben durch das Meer fahren oder bleibt das Eis da noch? Dann muss man als Wissenschaftler auch mal sagen, das wissen wir noch nicht. Und das ist dieses, was Sie eben angesprochen haben, wissen Wissenschaftler alles besser? Nein, sie wissen einiges besser, aber nicht alles. Und sie wissen eben auch nicht alles. Und auch das ist ein gesellschaftlicher Diskurs. Die Wissenschaft, die Hochschulen, die Universitäten sind Teil der Gesellschaft. Und sie können in einen Diskurs eintreten, aber im Ende sind es auch nur Menschen.
Aber dann ist die Frage, was kann man an Informationen weitergeben? Was muss die Gesellschaft wissen von dem, was in der Wissenschaft passiert?
Ich glaube, wichtig sind die Methoden, mit denen wir arbeiten. Wie haben die das gemessen mit dem Eis oder mit der Erwärmung? Und immer wieder versuchen, es so zu übersetzen, was wir gemacht haben, dass es eine Verringerung der Komplexität, aber keine Vereinfachung ist.
Lässt sich das machen? Lässt sich Wissenschaft dem Laien eigentlich wirklich klar machen, Herr Reinberger?
Ja, da bin ich davon überzeugt. Aber was ganz wichtig ist, sind die Schulen. Die nachfolgenden Menschen müssen eine gute Ausbildung bekommen. Da muss das Grundwissen der Zeit, das muss dort gelegt werden. Und dann habe ich irgendwie keine Angst, dass da irgendwie die Kluft zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft irgendwie zu groß werden wird.
Vor allen Dingen müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, zu hinterfragen und müssen verstehen, wie Wissen entsteht. Und ich glaube, das wird auch zu wenig gelehrt in den Schulen.
Viele Leute ziehen aber ihr Wissen auch heutzutage aus dem Internet. Macht das das für die Wissenschaftler leichter oder schwerer zu kommunizieren, was sie eigentlich tun?
Das macht es zugleich beides. Also einerseits macht es leichter. Jeder von uns macht die Erfahrung, dass man, auch wenn man weiß, dass bei Wikipedia nicht alles stimmt, aber dass das ein Instrument ist, auf das mittlerweile jeder einfach eben zurückgreift. Und wenn es dann darauf ankommt, muss man sich aber darüber im Klaren sein, dass man vielleicht eben nochmal, bevor man dann eine falsche Information aufsitzt, dass man das eben dann nochmal überprüft. Aber vom Prinzip her gesehen ist diese Möglichkeit der Verbreitung von Wissen, die eben durch das Internet geschaffen worden ist, geradezu unglaublich. Das ist mindestens von der Dimension, die im 15. Jahrhundert eben der Buchdruck gehabt hat.
Und das klingt jetzt wirklich nach Aufklärung der Gesellschaft. Auf der anderen Seite machen wir ja heutzutage auch gerade das Internet und die sozialen Netzwerke verantwortlich für den Erfolg von Fake News, einfach weil die Leute sich das raussuchen können, was sie ohnehin glauben, wovon sie ohnehin überzeugt sind. Wie kann man sich denn dagegen durchsetzen oder versuchen aufzuklären, Frau Balsi?
Ich glaube, dass es gibt ja diesen Begriff Medienkompetenz. Ich glaube, dass man lernen muss, mit diesen Medien, mit den ganzen Möglichkeiten jetzt über Apps und Twitter und sonstige Medien zu kommunizieren. Denn es macht es sicherlich für den Bürger extrem schwer, zu sagen, jetzt kriege ich nicht nur 3 Zeitungen, die mir irgendwas über irgendein wissenschaftliches Thema erzählen, sondern so und so viel Twitter-Botschaften. Deswegen ist es extrem wichtig, genau das zu trainieren mit den jungen Leuten, dass man sagt, ich gucke mir das an, ich prüfe erstmal mit meinem Wissen, ob das irgendwie logisch klingt, und ich versuche immer wieder zu hinterfragen. Und nicht, wenn einem Nachricht 100-mal kommt, zu sagen, jetzt ist sie richtig, sondern wenn in dem Bereich auch andere Nachrichten kommen, die das dann bestätigen. Also dieses Hinterfragen, dieses immer wieder auch sein eigenes Denken einzusetzen und nicht einfach was anzunehmen. Und diese Art von Medienkompetenz, glaube ich, den jungen Leuten mit auf den Weg zu geben, ist wichtig. Das bleibt schwierig, aber ich glaube, ja, dieses Zweifeln, Hinterfragen und natürlich auch diskutieren. Mit anderen darüber diskutieren, die vielleicht auch die Twitter- oder App-Botschaften gelesen haben.
Zum Wohle aller, in publica commoda, auf das Ziel können sich Wissenschaftler und die anderen Mitglieder der Gesellschaft sicher schnell verständigen. Und es ist ganz klar, die Gesellschaft braucht die Wissenschaft und die Wissenschaft hat gesellschaftliche Verantwortung. Aber wie Wissenschaft am Ende am besten zum Wohle aller arbeitet und wie die Erkenntnisse der Wissenschaft vor allen Dingen zum Wohle aller kommuniziert werden sollen und zum Wohle aller umgesetzt werden sollen, das wird schwierig. Es braucht einen intensiven Kommunikationsprozess, der, und das wurde, glaube ich, heute Abend deutlich, auch nicht so ganz einfach ist und sehr viele Aspekte hat und möglicherweise auch nicht immer zur Einigkeit führt. Trotzdem, wenn Sie nun einen Student fragt, wie werde ich ein verantwortungsvoller Wissenschaftler? Und Sie haben für die Antwort nur einen Satz Zeit.
Ja, indem ich kritikfähig werde, meiner eigenen Arbeit gegenüber. Der Gesellschaft gegenüber gilt genau das Gleiche.
Er soll sich das Wissen in seinem Fach aneignen, über den Tellerrand gucken und immer alles wieder hinterfragen.
In der Reihe Das Forum hörten Sie eine Diskussion zur Frage, welche Verantwortung haben Wissenschaftler gegenüber der Gesellschaft? Im Rahmen der Göttinger Konferenz Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit diskutierten Professor Dr. Ulrike Beisiegel, die Präsidentin der Universität Göttingen und der ehemalige Direktor am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, Professor Dr. Hans-Jörg Reinberger. Die Moderation hatte Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.